SWR Interview der Woche. Am Mikrofon ist Alfred Schmidt und mein Gast ist Verena Bentele, die Präsidentin des Sozialverbandes VDK. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Schmidt.
Frau Bentele, Ihr Verband ist der größte seiner Art in Deutschland mit mehr als 2 Millionen Mitgliedern und Ihr erklärtes Ziel ist der Einsatz für soziale Gerechtigkeit. Das Thema wird bestimmt im Laufe des Jahres noch an Bedeutung gewinnen, denn es stehen uns ja alle Zeiten bevor mit Unsicherheit bei der Energieversorgung, mit stark gestiegener Inflation, mit höheren Kosten in vielen Bereichen des Lebens. Welche Chancen zur Entlastung sozial Schwacher sehen Sie denn angesichts dieser Lage und was sollte die Bundespolitik in Richtung Herbst und Winter tun?
Also erstmal ist klar, die Bundesregierung muss was tun. Jetzt ist nicht die Zeit für Sommerloch und Abwarten, sondern die Zeit für gute Konzepte, Ideen und dann auch eine schnelle Umsetzung. Der Chef der Bundesnetzagentur hat mir und vielen anderen jetzt in den letzten Wochen immer wieder gesagt, die Gaspreise können ums bis zu Dreifache steigen, die Strompreise steigen, Lebensmittel werden teurer. Das ist schon für viele, auch meiner Mitglieder im Sozialverband VDK und viele andere Menschen im Land, eine Riesenbelastung. Und viele haben zum Beispiel auch Angst davor, dass ihnen der Strom, das Gas abgedreht wird, dass sie die Nebenkosten nicht mehr bezahlen können, ihre Wohnung verlieren. Und da muss jetzt wirklich was getan werden. Zum Beispiel braucht es eben dringend auch eine Vermeidung von Strom- und Gassperren. Da muss jetzt wirklich die Bundesregierung ran und das rechtlich regeln, dass eben Menschen nicht einfach Strom und Gas abgedreht werden können. Es braucht dringend eine gezielte Entlastung, zum Beispiel eben auch die Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner, die sie ja bisher nicht bekommen haben. Und da bin ich schon froh, dass Olaf Scholz ja diese Woche angekündigt hat, dass es Entlastung geben wird. Aber er hat halt noch keine Details genannt und deswegen bleibt es spannend und wir werden natürlich darauf dringen, dass es jetzt wirklich schnell geht und wir auch für unsere Mitglieder wirklich schnell Erfolge erzielen können, weil ansonsten werden wir als Sozialverband VDK natürlich auch vor Gericht die Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner zum Beispiel einklagen.
Das Thema Gerechtigkeit wird ja von verschiedenen Parteien verschieden ausgelegt. Wer sollte denn Ihrer Meinung nach wie viel opfern?
Also wichtig ist jetzt erstmal in meinen Augen, dass es nicht so sehr um Parteigeplänkel geht und dass sich die Bundesregierung wirklich dran macht, zu gucken, wer eigentlich am meisten Hilfe braucht. Man hat ja gesehen, beim Entlastungspaket beim letzten ist es einigermaßen schlecht gelungen. Da hat sich zum Beispiel eine Partei durchgesetzt mit dem sogenannten Tankrabatt. Und wir wissen heute alle, der Tankrabatt hat den Menschen gar nicht so ganz viel gebracht wie den Ölkonzernen. Und sowas ist in der Tat eine schlechte Entlastung. Also ich würde sagen, jetzt hilft nur weniger auf die Parteiinteressen achten und wirklich schauen, wer braucht Entlastung, weil was wir, glaube ich, alle wissen, wo wir uns einig sind, vielleicht bin ich mir da sogar mal mit Herrn Lindner einig, ist, dass es jetzt nicht mehr geht, wirklich alle flächendeckend zu entlasten und irgendwas zu tun, was für alle ganz nett ist, sondern jetzt braucht es sicherlich gezieltere Maßnahmen, um wirklich von Armut betroffene oder bedrohte Menschen etwas gezielter zu unterstützen.
Dieser Vorschlag zum Inflationsausgleich von Bundesfinanzminister Lindner, der bezieht sich ja hauptsächlich auf alle, die Einkommensteuer zahlen und die Kinder haben. Das wurde aber von vielen Sozialverbänden kritisiert, wie er da vorgeht. Vernachlässigung von Menschen mit wenig Einkommen oder generell ärmerer Leute, hieß es da. Ein Beispiel, der Paritätische Wohlfahrtsverband sagt, das gehe in die völlig falsche Richtung, überhaupt alles. Wie sehen Sie Lindners Vorschläge?
Also sagen wir mal so, ich würde es vielleicht nicht ganz so radikal ausdrücken wie der Paritätische, weil sachlich finde ich das gar nicht so schlecht, dass man jetzt sich die kalte Progression anschaut und Inflationsausgleich betreiben will, eben auch für viele. Es soll ja bis zu 48 Millionen Menschen im Land entlasten und als gute Sozialverbandspräsidentin ist es mir ja auch wichtig, dass natürlich auch Mittelschichtsfamilien was davon haben und da ist ein höherer Steuerfreibetrag gut. Die große Angst und daher kommt natürlich auch unsere Kritik und die Kritik vieler anderer ist, dass natürlich solche Pläne teuer sind und dann das Geld an anderer Stelle fehlt. Und das wäre eben der wirklich schlimmste Fall, das wäre der absolute Worst Case, wenn dann zum Beispiel eine Maßnahme wie die Kindergrundsicherung, die dringend erforderlich ist, damit eben wirklich arme Kinder unterstützt werden und eben nicht die Kinder von Eltern, die eigentlich schon ein bisschen was haben, denen es gar nicht so schlecht geht. Solche Projekte dürfen jetzt eben nicht auf der Strecke bleiben. Und von daher bin ich sehr gespannt, wann Herr Lindner endlich mal an der Einnahmenschraube dreht und auf dieser Seite mal schaut, was zu machen ist. Und für mich ist jetzt ganz spannend, dass eben Themen wie das neue Bürgergeld, das kommen soll, die Kindergrundsicherung, Leistungen für pflegende Angehörige, die eine Lohnersatzleistung dringend brauchen, um eben nicht wegen der Pflege in Armut zu leben. All diese Dinge im Koalitionsvertrag verankert müssen jetzt auch kommen und zwar auch finanziell gut ausgestattet. Und ich höre in Berlin immer wieder, dass mir jetzt Leute aus der Ampelkoalition sagen, für dieses oder jenes Projekt hat Herr Lindner kein Geld. Also wenn ich das schon höre, da weiß ich gar nicht mal, was ich sagen soll, weil jetzt kann man auf keinen Fall am Sozialstaat sparen.
Wo hat denn der VdK schon Einfluss gehabt auf die laufende aktuelle Gesetzgebung? Was einem da einfallen könnte, wäre das Entlastungspaket. Da war ja zunächst lediglich an Geldzahlungen auch wieder über die Einkommensteuer gedacht. Und das deckt ja bei weitem nicht alle Teile der Gesellschaft ab.
Also wir haben uns da intensiv eingesetzt, dass zum Beispiel eben auch die Bezieher von Kranken- und Elterngeld eine Energiepauschale bekommen, dass Studierende was bekommen. Wir haben uns natürlich für Rentnerinnen und Rentner eingesetzt. Da haben wir es ja nicht geschafft, uns durchzusetzen im Bereich der Rentnerinnen und Rentner. Natürlich finden wir auch gut, wenn Mobilität bezahlbar ist. Aber auch da waren wir natürlich kritisch, wenn 9-Euro-Ticket kommt und dann eben Menschen, die einen Rollator nutzen, Menschen mit Behinderungen eben eingeschränkt sind im Reisen, weil die Züge und Bahnen zu voll sind, ist irgendwie auch nichts gewonnen. Also da bringen wir uns schon intensiv ein. Aber es ist natürlich in so einem Dreierbündnis, wo alle ihre Pfründe sichern wollen, auch schwierig natürlich für uns, uns durchzusetzen, obwohl wir mehr Mitglieder haben im Sozialverband VdK als alle Parteien zusammen.
Stichwort Entlastung für sozial Schwächere. Da kommt von den Gewerkschaften und auch vom linken Flügel der SPD und der Grünen der Vorschlag von Einmalzahlungen als Ausgleich dafür. Wie stehen Sie zu solchen Vorschlägen?
Einmalzahlungen sind natürlich immer schon ein Weg, wenn man zielgenau entlasten will. Nur muss man eben sehen, dass im Moment die Steigerung der Kosten so unkontrolliert schnell ist und so hoch sein wird, dass zum Beispiel eben eine Kindergelderhöhung, wie Herr Lindner sie vorgeschlagen hat, um ein paar Euro, auch schon relativ schnell natürlich wieder aufgefressen wird von den hohen Kosten im Moment. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für eine Einmalzahlung für Grundsicherungsempfänger, Rentnerinnen und Rentner mit geringen Renten. Wir sind absolut dafür, aber eben auch nur, bis wirklich eine andere, umfassendere Lösung gefunden ist. Und das zweite Wichtige für mich ist, sowas muss in Zukunft eben wirklich auch im System schon angepackt und angefasst werden. So ist zum Beispiel natürlich das Problem schon, dass heute viele Menschen niedrige Renten haben, weil die Löhne eben zu gering sind. Also sprich, muss irgendein Mindestlohn jetzt im Herbst nicht nur auf 12 Euro ansteigen, sondern relativ bald dann auf über 13 Euro, damit Menschen überhaupt eine Rente überhalb der Grundsicherung erarbeiten können. Also da ist schon viel zu tun und da reicht eben eine Einmalzahlung. Als kurzfristige Hilfe ist sie gut, aber sie reicht eben nicht dauerhaft.
Im Herbst haben wir ein Jahr Ampelregierung. Ein paar Details haben wir schon angesprochen. 9-Euro-Ticket, Tankrabatt, Kindergrundsicherung. Wo würden Sie denn der Ampel gute und wo schlechte Noten aufs Ganze gesehen geben?
Also ich würde im Moment mich ganz schwer tun, der Ampelkoalition überhaupt Noten zu geben, weil viele Projekte, die uns wichtig sind und unseren Mitgliedern, ja noch gar nicht zu einem Abschluss gekommen sind. Also erstmal ist natürlich schon gut, dass sich die Ampel auf den Weg macht und zum Beispiel jetzt durch mehrere Entlastungspakete die Menschen unterstützt. Das ist eine gute Sache, da gebe ich auf jeden Fall auch schon mal eine Note, vielleicht ein befriedigend dafür, weil eben für mich unverständlich ist, dass einfach eine ganze Gruppe überhaupt nicht berücksichtigt wurde, dass wohlhabende Menschen, die eine Steuererklärung abgeben, irgendwie entlastet werden, aber eine Rentnerin mit einer geringen Rente nicht, kann man irgendwie niemandem logisch erklären. Also gibt es da jetzt auch keinen sehr gut dafür. In anderen Vorhaben gebe ich im Moment noch ein ungenügend, weil zum Beispiel für das Thema pflegende Angehörige im Moment überhaupt nichts getan wird, Pflege zu Hause. Da soll es eben eine Zusammenfassung von Leistungen geben und es soll eine Lohnersatzleistung geben für pflegende Angehörige. Aber das Gesundheitsministerium ist im Moment nur mit Corona und sonst was beschäftigt und interessiert sich überhaupt nicht für unsere Pflegekampagne. Das finde ich schon schwierig. Also da würde ich mir schon wünschen, dass diese Themen eben auch angepackt werden.
Die Hilfsangebote für pflegende Angehörige sind seit Jahren in der politischen Diskussion und liegen Ihnen beim VdK besonders am Herzen. Da werden kaum Gelder abgerufen im Vergleich zu dem, was zur Verfügung steht. Ganze 12 Milliarden Euro liegen abrufbereit da, werden aber nicht abgerufen. Warum kommt staatliche Hilfe eigentlich nicht dort an, wo sie gebraucht würde? Und warum melden Bedürftige keine Ansprüche darauf an?
Das große Problem ist, dass viele Menschen von den Leistungen, die ihnen zustehen, nichts wissen. Deswegen fordern wir zum Beispiel auch gerade für den Bereich der häuslichen Pflege, worum sich unsere Kampagne dreht, dass es eben eine unabhängige Beratung für Menschen gibt, die eben gepflegt werden und pflegen, dass die wirklich zu einer Stelle gehen können und da eben Unterstützung kriegen, weil viele natürlich mit dem Ausfüllen der Anträge, mit dem Wissen, wann habe ich auf was, auf Kurzzeitpflege, Tagespflege, wann habe ich auf was Anspruch, das ist für viele Menschen wirklich eine große Überforderung, weil ja niemand ausgebildet ist für diese Situation, jemanden pflegen zu müssen. Und das zweite ganz Schwierige ist aber auch, dass es für die Menschen eben überhaupt keine Transparenz gibt. Was habe ich an Leistungen, die mir zustehen? Was habe ich schon abgerufen? Wo kann ich vielleicht noch eine Leistung abrufen, die ich diesen Monat noch nicht genutzt habe? Da braucht es eben auch eine ganz transparente Darstellung. Und es muss eben wirklich auch so ein Budget geben für Pflege, aus dem sich die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen eben dann den passenden Anbieter raussuchen können, die passende Person, den passenden Pflegedienst, wie auch immer, um eben dann die Pflege zu Hause auch stemmen zu können. Und in anderen Bereichen ist es zum Beispiel so, dass zum Beispiel Grundsicherung im Alter viele ältere Menschen nicht beantragen, weil sie das als Stigmatisierung empfinden, ihnen das unangenehm ist. Und das ist natürlich schon ein großes Problem, sagen natürlich auch viele Politikerinnen und Politiker. Naja, die Leistung gäbe es ja, müssen doch die Menschen einfach nur mal annehmen. Aber ganz so schwarz-weiß ist die Welt nun mal leider nicht. Grundsicherung hat halt einfach leider einen schlechten Ruf, ein schlechtes Image. Und es ist vielen Menschen immer noch unangenehm, auf so eine Leistung angewiesen zu sein.
Nun zeichnen sich neuerdings auch Pläne für eine mögliche neue bundesweite Corona-Politik vom Herbst an ab. Manche sagen schon, da haben zwei Besserwisser, Buschmann und Lauterbach, die Köpfe zusammengesteckt und es ist ein fauler Kompromiss rausgekommen. Wie sehen Sie das? Welche Forderungen würden Sie da noch formulieren wollen?
Also das Wichtigste ist wirklich erstmal, dass für die Menschen was getan wird, die eben den Schutz brauchen auf der einen Seite. Also dass zum Beispiel eben das Masketragen weiterhin eine wichtige Rolle spielt, ist für uns als VDK wichtig, gerade im Pflegeheim zum Beispiel, in Einrichtungen der Behindertenhilfe, in Krankenhäusern. Auch in den Verkehrsmitteln ist Masketragen sicherlich ein guter Schutz, den man für sich selbst, aber auch für andere eben leisten kann. Und deswegen hoffe ich und denke ich, ist sowas wirklich weiterhin eine sehr wichtige und sinnvolle Maßnahme. Was wir aber als Sozialverband VDK auch fordern, dass es weiterhin Bürgertests gibt, die eben auch kostenfrei oder zu ganz niedrigen Kosten zur Verfügung stehen, damit eben Menschen eben auch sich selbst mehr Sicherheit geben können und mehr Sicherheit eben auch haben, wenn sie auf Veranstaltungen gehen, wenn sie unterwegs sind und sich eben testen lassen können. Da würde ich sagen, ist dringend einiges zu tun. Und da würde ich mir eben auch jetzt schon gute Konzepte wünschen, die am Ende eben nicht bedeuten, dass wir wieder Schulen schließen. Also dass das nicht mehr kommen soll, sagt ja die Bundesregierung auch. Und das finde ich schon richtig und wichtig. Aber ich bin eben auch der Überzeugung, dass gerade im Herbst und Winter es ganz entscheidend ist, wirklich immer frühzeitig schon die Lage zu checken, damit eben die Krankenhäuser nicht überlastet sind und den Menschen auch gute Informationen zukommen zu lassen, damit eben keine Panik ausbricht und keine Verunsicherung. Und die ist immer noch bei vielen Menschen nach den letzten Monaten groß.
SWR Interview der Woche mit Verena Bentele, Chefin des Sozialverbandes VDK. Frau Bentele, Sie sind die erste Präsidentin des Sozialverbands VDK, die für diese Arbeit ein Gehalt bekommt. Zuvor waren die führenden Köpfe oft im Rentenalter und haben das ehrenamtlich gemacht. Wie hat sich denn Ihr Verband, finden Sie, dadurch verändert, dass nun eine Frau von 40 Jahren, nebenbei auch Ex-Spitzensportlerin, dass eben Sie jetzt dieses Amt ausführen?
Jetzt muss ich selber natürlich ein bisschen lachen, weil es ist ein bisschen schwierig, die eigene Arbeit zu bewerten. Ich würde mal sagen, für den Verband ist es gut, weil wir mit mir die Chance und die Möglichkeit haben, nochmal ein bisschen andere Themen zu besetzen, andere Impulse zu setzen und vielleicht ja auch die oder den einen oder eine oder einen anderen jüngeren Menschen für uns zu gewinnen. Und das ist ja für jeden Verband, für jede Partei natürlich wünschenswert, dass eben auch jüngere Menschen sich einem Verband wie unserem anschließen. Also ich würde persönlich sagen, das war eine gute Entscheidung, aber es wäre auch schlecht, wenn ich sagen würde, warum habt ihr mich gewählt? Also das erwartet, glaube ich, keiner. Aber ich würde sagen, unsere Aufmerksamkeit gerade ist gut. Das liegt natürlich längst nicht nur an mir, sondern an allen Ehren- und Hauptamtlichen in unserem Verband, die mitarbeiten. Wir sind stark in der Öffentlichkeit. Wir wachsen gerade. Wir haben allein in Bayern 765.000 Mitglieder und damit bald mehr wie der DGB in Bayern. Also sind wir knapp dran. Bundesweit haben wir über 2,1 Millionen Mitglieder. Wir wachsen überall. Das ist natürlich für uns ein gutes Zeichen. Auf der einen Seite, dass wir wohl eine gute Arbeit machen und die Menschen unterstützen, beraten und ihnen natürlich auch die Möglichkeit zum Austausch geben, auch mit gesellschaftlichen Themen wie Ausflügen und Treffen, die wir veranstalten. Und zum anderen ist es aber auch klar, dass viele Menschen eben auch in einem Sozialstaat, der komplex ist und sie fordert, eben auch eine gute Beratung brauchen. Das ist sicherlich auch eine Erkenntnis.
Sie sind 2014 in die Politik gegangen, saßen für die SPD im Münchner Stadtrat und wurden aber dann von Andrea Nahles, damals Arbeitsministerin, nach Berlin geholt als Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Finden Sie denn, dass die SPD von damals oder im Gegenteil die SPD von heute mehr tut für sozialen Ausgleich, für den Sie sich ja auch in Ihrem jetzigen Job einsetzen?
Also ich bin ja jetzt nicht parteipolitisch unterwegs, sondern für alle meine Mitglieder im VdK und wir sind parteipolitisch konfessionell unabhängig. Und da kann ich die Frage ehrlicherweise nur so beantworten. Ich würde mir natürlich immer noch mal wünschen, dass alle Parteien, und das gilt natürlich auch und intensiv für die SPD, sich an ihre sozialen Wurzeln erinnern und sich daran erinnern, wie wichtig es ist, eben auch gerade für die Menschen, die eben wenig Geld haben, für Rentnerinnen und Rentner, für Kinder und Jugendliche, all die, die sich eben auch selber nicht so ganz einfach aus ihrer Situation befreien können und was ändern können, dass man einfach für die auch wirklich nochmal mehr tut. Das ist für mich schon immer noch ein wichtiges und zentrales Thema, wo ich bis heute mich manchmal frage, warum ist es eigentlich so schwierig, in allen Maßnahmen und Vorhaben der Bundesregierung an Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen, Kinder und Jugendliche mitzudenken? Ist es wirklich nur möglich, wenn es gesonderte Programme genau für die genannten Gruppen gibt? Oder wäre es nicht auch mal jetzt an der Zeit, das immer mitzudenken? Und da würde ich mir schon mehr wünschen.
Würden Sie denn die SPD schon noch oder nach wie vor als Ihre politische Heimat bezeichnen?
Also ich bin immer noch SPD-Mitglied, aber bin natürlich nicht aktiv im Moment in der SPD tätig, weil das sich schon ausschließt mit dem, dass ich VdK-Präsidentin bin und überparteilich aktiv bin, sondern oder vor allem eben für die soziale Gerechtigkeit und nicht für eine Partei. Also von daher würde ich sagen, bin ich im Moment vor allem beheimatet in meinem sozialpolitischen Verband, dessen wichtigstes Thema eben ist, genau und insbesondere den Menschen Unterstützung zu geben, die sie von uns eben auch brauchen.
Saskia Esken, Co-Chefin der SPD, fordert neuerdings, dass gemeinsam mit der Einführung des Bürgergeldes, das soll ja bald Hartz IV ablösen, dass damit auch die Regelsätze für die Grundsicherung angehoben werden sollen. Ähnlich wie beim Mindestlohn, wo es ja nun eine deutliche Erhöhung gibt. Und würden Sie das denn auch fordern? Und wenn ja, warum?
Für mich ist ganz klar, es muss in den nächsten Jahren wirklich was passieren. Wir haben derzeit zum Beispiel in der Lohnpolitik ja immer wieder die Diskussionen, der Mindestlohn, der steigt jetzt auf 12 Euro, ist vielen schon zu viel Einflussnahme. Ich sage ja ganz klar, der muss auf über 13 Euro, weil man nur so eine Rente oberhalb der Grundsicherung erwirtschaften kann. Im Bereich der Grundsicherung haben wir jetzt gesehen, von letztem auf dieses Jahr wurde die Grundsicherung nur 3 Euro erhöht. Das gleicht ehrlicherweise halt noch nicht mal die Inflation aus im Moment mit dieser hohen Inflationsrate, die wir haben. Von daher ist auch da ganz wichtig, dass zukünftig wirklich die reellen Preise eingerechnet werden, wenn eben zum Beispiel jetzt das Bürgergeld in seiner Höhe berechnet wird. Auch da muss man dann schauen, was brauchen wir noch an Ausgaben für Mobilität, Kommunikation, für Teilhabe, die damit eingerechnet werden müssen. Auch für Geräte, die vielleicht Menschen brauchen, um Energie sparen zu können. Da braucht es wirklich eine neue, gute Berechnung. Und es braucht eben, wie gesagt, vor allem auch einen Arbeitsmarkt und eine Lohnpolitik, die den Menschen ermöglicht, von ihren Löhnen eben auch zu leben. Was ein großes Problem ist, viele Menschen, die beispielsweise Grundsicherung beantragen, die müssen das ja tun, weil sie in ihrem Job zu wenig verdienen und müssen damit aufstocken. Ich finde, sowas muss wirklich mal enden, damit muss Schluss gemacht werden. Und das ist schon eine Aufgabe eben auch für eine Ampelkoalition.
Der Bundeskanzler wurde diese Woche gefragt, ob er das Risiko im Herbst sehe, dass es zu richtig gehenden Aufständen in der Bevölkerung käme, also nicht nur Demos, sondern Proteste, die auch einen Schritt weiter gehen könnten, eben wegen krasser Energierechnungen, wegen sozialer Ungleichheiten. Glauben Sie, dass es dazu kommen könnte?
Ich bin ein optimistischer Mensch und deswegen glaube ich erstmal dran, dass es im Herbst Hilfen und Unterstützung gibt der Bundesregierung. Dann glaube ich als nächsten Schritt dran, dass wir vom VdK und viele andere Demos machen. Und damit meine ich natürlich friedliche Demonstrationen, die laut sind und friedlich. Und weiter glaube ich jetzt erstmal nichts. Weiter würde ich ans Handeln glauben und hoffe wirklich, dass es einvernehmliche und gute Lösungen gibt, die eben auch nicht so sehr darauf ausgerichtet sind, eben zum Beispiel auch nichts an der Einnahmenseite mal zu machen. Weil das sollte jetzt eigentlich mal ein Staat, ein Sozialstaat wie unsere dringend tun, mal gucken, wie kann man eben wirklich die großen Gewinne von Firmen, wie kann man große Vermögen, große Erbschaften, wie kann man die eben wirklich auch mehr besteuern, damit eben auch die sozialen Unterschiede ein Stück weit wieder verkleinert werden, weil das ist ja natürlich für viele Menschen absolut schlimm. Auf der einen Seite gibt es die, die wirklich nichts mehr haben und eh schon nach Sonderangeboten schauen und versuchen zu sparen, wo es nur geht. Denen wird jetzt auch weiterhin gesagt, dann spar halt noch ein bisschen, die wissen gar nicht mehr wie. Und andere, Mai, die denken halt, ja klar, das Essen gehen ist jetzt ein bisschen teurer, aber das macht denen halt einfach nichts aus. Und diese Unterschiede auszuhalten, ist für eine Gesellschaft schwierig.
Nun sind dieses Jahr im Frühling die Paralympics gewesen. Das ist regelmäßig ein sportliches Ereignis, bei dem Menschen mit Behinderungen in den Blick kommen. Sonst sind die ja eher im Schatten, um es mal bescheiden zu sagen. Und da bin ich auch gleich bei einem Punkt, der mir in diesem Interview wichtig ist. Wie bringt man eigentlich gut zur Sprache mit einem angemessenen Vokabular und guten Ausdrücken von heute, wenn man über eine Behinderung spricht.
Das ist eine große Herausforderung. Ich sehe Ihren Punkt da, oder ich finde es gut, dass wir darüber reden. Ich würde immer schon sagen, dass man von Mensch mit Behinderung sprechen kann, aber das heißt eben, dass auch der Mensch damit genannt wird, was ich überhaupt nicht mag, weil man nur von die Behinderten spricht, weil dann ist jemand nur auf die Behinderung reduziert oder darauf, dass er eben durch Barrieren behindert wird, und das mag ich natürlich überhaupt nicht. Das Zweite, man kann natürlich sich auch mal mit einem Anglizismus helfen. Jetzt habe ich Germanistik studiert, da denke ich, es muss ja auch in Deutschland gehen, irgendwie ohne englische Wörter auszukommen. Aber Handicap ist natürlich auch ein Wort, das ich an sich nicht schlecht finde, weil das Handicap gibt es ja auch im Golf. Und da ist es ja durchaus ein positiver Begriff, sein Handicap verbessern. Und ich sage das selber auch immer, ich sehe nichts von Geburt an und würde mal sagen, dass ich mein Handicap auch stetig verbessert habe, indem ich viele Dinge eben für mich anders gelernt habe und anders organisiert habe, um mit ihnen gut klarzukommen. Also von daher ist eine Herausforderung, aber für mich hat sich eigentlich immer bewährt, große Offenheit und vor allem, wie Sie es gerade machen, nachfragen, wie hättest du es denn gerne?
Wenn Sie das vergleichen, was Staat und Gesellschaft tun für Menschen mit Behinderung vor Jahren und heute, was würden Sie sagen, ist besser geworden und was vielleicht nicht?
Also was sicher besser geworden ist, dass heute viel mehr über Inklusion und Teilhabe gesprochen wird. Früher gab es viele Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, die ein bisschen am Stadtrand waren, mit einer schönen Mauer drumherum. Und das war's. Und da waren dann die Menschen mit Behinderungen in der Schule, vielleicht sogar noch in der Werkstatt und konnte auch noch alt werden. Und das war's. Heute ist es natürlich schon ganz anders. Heute gibt es viele Menschen mit Behinderungen, die selbstständig wohnen. Es gibt Wohngruppen in der Stadt. Viele Menschen mit Behinderungen arbeiten eben auch in Unternehmen und eben nicht mehr in der Werkstatt. Es sind immer noch zu viele in der Werkstatt. Aber es gibt eben heute auch schon viel mehr Menschen mit Behinderungen im Arbeitsmarkt. Es sollten und könnten noch viel mehr Menschen mit Behinderungen in Regelschulen unterrichtet werden. Das wäre für mich auch ein großer Wunsch, dass man dort eben schon das Zusammensein und Zusammenleben lernt und erfährt, um eben später die Barrieren erst gar nicht entstehen zu lassen. Und was auch für mich ganz, ganz wichtig ist, dass man heute wirklich auch mehr Möglichkeiten hat, zum Beispiel Unterstützung zu kriegen durch Arbeitsassistenz, durch Möglichkeiten wie Hilfsmittel, die das Arbeiten erleichtern, da ist schon vieles besser geworden. Schlecht ist für mich aber immer noch, dass natürlich die Barrieren im Kopf riesig sind, weil viel zu viele Menschen ohne Behinderung keine Menschen mit Behinderung kennen und dass wir immer noch keine Barrierefreiheit als Regelfall haben und als Standard, als Norm, genau wie den Brandschutz als Regelung, wo niemand sagen würde, lass uns mal auf Brandschutz verzichten. Bei der Barrierefreiheit, das ist immer noch so ein Sonderthema und ein Thema, wo alle so ein bisschen Angst haben, wegrennen, wegschauen, es teuer und aufwendig finden. Und da braucht es wirklich mal eine Verpflichtung, ohne irgendwelche Ausnahmen und ohne irgendwelches Hin und Her, dass eben wirklich auch alle privaten Anbieter sagen, sie müssen, soweit es geht, eben angemessene Vorkehrungen zur Herstellung von Barrierefreiheit herstellen.
Sie haben als Biathletin und Skilangläuferin 4-mal Weltmeisterschaften gewonnen und 12 paralympische Goldmedaillen. Jetzt trainieren Sie gerade für den Köln-Marathon. Wie wichtig ist eigentlich für Sie diese sportliche Ausdauer bei dem Job, den Sie in der Politik als Behindertenbeauftragte hatten oder auch heute als Chefin des VDK?
Also ich bin froh, dass ich Ausdauersportlerin bin, weil politische Veränderung braucht mega viel Ausdauer. Kraft ist auch nicht so schlecht, Durchhaltevermögen und vor allem Stressresistenz. Wenn man Wettkampf erprobt ist, dann ist man es ja auch gewöhnt, mal unter Druck zu arbeiten. Auch mal, ich komme auch gerne mal ein bisschen knapp zu Terminen, 5 Minuten vorher, und dann sagen immer alle Leute, jetzt müssen sie sich wahrscheinlich erstmal ausruhen und durchatmen. Da denke ich immer, nö, jetzt bin ich ja da, jetzt kann ich ja loslegen. Das bin ich halt einfach gewöhnt aus meinem Wettkampfsport und aus meiner Vergangenheit. Und das kommt mir eigentlich schon zugute, würde ich sagen.
Sie sind auf einem Biobauernhof in der Nähe des Bodensees aufgewachsen. Wie würden Sie sagen, hat Sie das geprägt, jetzt nicht nur persönlich, sondern auch bei der Wahrnehmung von unserer Gesellschaft und auch von Politik, in der Sie ja heute aktiv sind?
Also mich hat meine Kindheit natürlich wie alle Menschen sehr geprägt. Erstmal, was so die Aufmerksamkeit für die eigene Umgebung, die Natur und das Zusammenleben angeht, weil meine Eltern eben, als ich ganz klein war, umgestellt haben auf Bio, auf Demeter-Anbau, ihren Bauernhof, wo sie Obst, also Äpfel und Hopfen anbauen. Das ist so ein Punkt. Der zweite ist, meine Eltern waren und sind eben auch selber sehr engagiert in der Kirchengemeinde. Jetzt ist mein Vater politisch aktiv als Ortsvorsteher und Stadtrat. Also ich komme aus einer sehr politischen Familie. Und das würde ich sagen, unsere ganzen politischen Gespräche zu Hause und das Einbringen in das Dorfleben damals meiner Eltern und in die Gemeinschaft, das hat mich schon geprägt. Da habe ich vieles von mitgenommen, weil ich bis heute dran glaube, dass die Veränderung nur von Menschen erzeugt werden kann, die eben auch für diese Veränderung stehen und die sich für sie einsetzen. Also ich habe noch nie dran geglaubt, dass man mit Dasitzen, Beschweren und Jammern weiterkommt und mit Beschweren, ohne aber dann selber auch was zu tun.